This is Rock and Roll Radio.
Der Spreeweg-Podcast vom 4. August 2006. Im Hintergrund läuft Musik aus dem Café, vor dem wir sitzen, was heute ausnahmsweise mal nicht das Molinari ist. Da stellt sich jetzt die Frage, wie ist das eigentlich mit der GEMA? Muss ich jetzt eigentlich, wenn ich eine Melodie im Kopf habe, an die GEMA was abführen? Und zwar darf ich die Melodie nur halb andenken und auch keinem anderen mitteilen. Und wenn, dann nur zu 50%, der 30%, der 10%. Und dieser ganze komplett Blödsinn, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind hier Holgi,
Tanja
und Johnny. Moin. Gegenüber des Ateliers einer
berühmten Kreuzberger Seidenmalerin.
Ach, das ist so schön, dass ihr wieder...
Ist das nicht eigentlich gegenüber dem Atelier?
Gegenüber des Ateliers.
Gegenüber des Ateliers?
Ja. Gegenüber der ihr seid, Atelier.
Naja, gegenüber von wo wir sitzen, ist dem Atelier sein Haus.
Sein Fenster.
Ort. Genau.
Ich wollte gerade sagen, es ist schön, dass ihr wieder beide da seid, aber schon geht das Niveau wieder in den Keller. Eigentlich wollten wir reden über...
Jetzt bin ich aber gespannt.
...folgende Frage
okay.
eines Spreeblick-Lesers und Spreeblick-Podcast-Hörers.
Ja, hallo, ich habe eine Frage an Holgi und Johnny, die vielleicht mal im Podcast erörtert werden könnte. Also, es geht um Folgendes. Die Jahre zwischen 21 und 22 sind die 20er Jahre. 1921 bis 1929. Die von 31 bis 30 sind, 39 sind die 30er Jahre. Wie aber heißen die Jahre jeweils von 0 bis 9, 1900 bis 1909, beziehungsweise von 1910 bis 1919? Wie werden die bezeichnet? Tschüss.
Ja, namentlich unbekannter Hörer, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Naja.
Das war die einzige, deswegen.
Ach so. Ja, super Frage.
Und die ist natürlich super leicht zu beantworten.
Ja, also lächerlich. Also, ich meine, wer ist überhaupt nicht über so eine Frage zu kommen? Also wer das nicht weiß.
Naja, wenn man es halt nicht weiß, dann...
Ja.
Keine Frage ist wirklich dumm. Halt.
Nee, natürlich nicht. Nee.
Es ist ja auch nicht so, es geht ja im Leben nicht darum, dass man alles weiß, sondern dass man weiß, wen man fragen kann.
Ja, und da kann man zum Beispiel uns fragen, weil wir wissen alles.
Genau.
Wie war noch gleich die Nummer?
Wir sind...
Holgi.
Tanja.
Und Johnny, und wir hören uns morgen wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Tschüss. Aber wir haben die Frage gar nicht beantwortet.
Ja, also ich meine, so eine Frage beantwortet man ja auch nicht.
Doch, natürlich. Wir haben gesagt, wir beantworten die Fragen, die kommen. Und deswegen werden wir diese Frage auch beantworten. Ich fasse sie nochmal zusammen.
Wie heißt das?
Wie heißt das, die ersten zwei Jahrzehnte?
Die ersten zwei Jahrzehnte eines Jahrhunderts. Wie bezeichnet man die zusammenfassend? Also jeweils für sich.
Das eine sind immer die Wendejahre, ne?
Von 10 bis 19 sind die Teens.
Die Teens?
1, 2, 3, 4, Red Light.
Ja, die Teens. Ist schon klar, aber vorher ist Jahrhundertwende, ganz klar.
Ja.
Ne. Ne?
Sag ich ja. Hatte ich schon gesagt als erstes.
Ach, hast du gesagt?
Ja.
Ja, es ist ja wie immer.
Nee, macht ja
du
nichts.
Wir
sind ja auch
ich
ein
tue
Team.
Dann so, als hätte ich es erfunden. Ich habe mich das auch schon mal gefragt. Und habe dann gedacht, es gibt wirklich Wichtigeres.
Ja. Wir nennen es in der Regel heuer. Aber wie nennen wir es morgen? Das ist ja das Problem, wie nennen wir es morgen, wenn wir über gestern sprechen, ne?
Nein, wir reden nicht von Tagen, Holgi. Wir reden von diesen Jahrzehnten.
Ja, ich meine, morgen meine ich jetzt, du musst da auch mal ein bisschen abstrahieren.
Ich finde, man sagt einfach erstes oder zweites Jahrzehnt. Und dann sagt man 30er, 40er, 50er.
Man sagt aber 1915.
Ich finde ja, genau. Ja. Aber warum sagt man dann nicht 1925?
Weil man da 20er sagen kann. Warum eigentlich?
Das ist ja eine berechtigte Frage. Warum 10er? Vielleicht sagt man ja auch 10er. Wir haben da bloß alle nicht gelebt. Und die zu dem Zeitpunkt, die dann 1920 von dem Jahrzehnt davor sprachen, vielleicht haben die einfach von den 10ern gesprochen. Aber meine Herren, wir sitzen hier direkt neben einem Buchladen.
Ach, da brauchen wir jetzt keine Umfrage starten. Das heißt einfach erstes und zweites Jahrzehnt, Punkt, aus, basta. Weiter, nächste Frage.
Genau, nächste Frage.
030, 86, 87,
wir können das ja vielleicht erweitern. Also wir wissen alles, man kann uns auch Fragen stellen. Entschuldige, jetzt habe ich die Telefonnummer.
Ja, macht ja nichts.
Ist wieder ins Jingle reingequatscht.
Wir können auch Tipps geben. Wir können Fragen beantworten und wir können auch Tipps geben. Also so eine Art
wie kriegt man Rotweinflecken wieder raus? Was ja auch eine Frage wäre.
Genau. Ja, das wäre auch eine, genau, das wäre eine Frage. Das bräuchte man vielleicht auch einen Tipp dazu dann eher. Also sowas könnte ich, glaube ich, auch. Und vielleicht auch Ratschläge, so eine Art
Lebenshilfe.
Dr. Winter-Team.
Lebenshilfe. Fragt das Spreeblick-Podcast-Team. Wenn du ein Problem hast und weißt nicht mehr weiter, frag doch mal bei Spreeblick, die machen dich dann heiter.
Ring. Rufen Sie jetzt an.
Wie war noch gleich die Nummer?
030 86 87 042 09. Wollen wir ein Musikrätsel machen oder nicht?
Gibt's was zu gewinnen?
Bruce Springsteen hat keiner gesungen, ne? Ihr faulen Säcke. Irgendwie hier schön immer konsumieren, aber User-Generated Content produzieren ist nicht. Ihr seid Teil einer Medienrevolution. Ihr müsst jetzt auch mal ein bisschen eure Garage-Bands und weiß ich wie das auf den Windows-Kisten heißt, irgend so eine Software, die mit furchtbarem Interface daherkommt wahrscheinlich. Ihr müsst das mal anschmeißen, mal die Mikros anklemmen, mal die Klampfe rausholen, mal das Xylophon bei den Kindern klauen und mal ein bisschen was tun hier. Also wenn schon...
Als Theremin vorglühen.
Ja, ja. mal das... mal einen über den Durst trinken abends und mit der ganzen Familie... vorm laufenden Rechner sitzen und was singen oder irgendwie sowas. Davon nichts kommt nichts. Wir sitzen hier jeden Tag, produzieren für euch.
Füllen die Kinder ab.
produzieren für euch und was kommt zurück? Das war immer ein Scheiß-Podcast.
Oder ja, recht haben sie.
Oder der war aber toll. Nee, ihr müsst auch was tun, ja? Mal ein bisschen aktiv werden. Produzieren, nicht immer nur konsumieren. Da könnte ich mir jetzt reinreden.
Ja, mach mal.
Dann gib doch
mach
nochmal die Nummer FDP durch. Jetzt einfach, dann sind wir gleich durch.
Scheiß FDP-Mitgliedschaft, die können alle kacken gehen. CDU, SPD, FDP, alle.
Die hängen hier wieder alle rum, das ist ganz schrecklich.
Ach, die glauben tatsächlich, ich würde sie wählen, weil sie mir ihre Hackfressen zeigen. Gerade deshalb wähle ich sie doch nicht.
Das geht doch gar nicht. Wieso macht man das? Also, und dann gibt, denkst du, es gibt doch auch... Farbbearbeitungsmodi und
ja, wirklich, und damit also, könnte man zum Beispiel Martin Lindner komplett aus den Plakaten löschen.
Es gibt wirklich von diesen ganzen, wir reden von den Wahlplakaten, von den kleinen, wo immer nur ein Porträt drauf zu sehen ist. Und dann gibt es doch, ich glaube, eine
von Bezirksabgeordneten, die sind glaube ich, hauptsächlich, ne, wobei.
Eine von der WASG ist, sieht irgendwie ganz sympathisch aus. Eine von der SPD. Das ist diese Vorzeigesozialistin, die sie da haben.
Und die rothaarige?
Weiß ich nicht, welche. Vielleicht schon wieder vergessen.
Ja, was wählst du? Was gehst du wählen? Wollen wir eine Wahlempfehlung, Spreebeck-Wahlempfehlung machen?
Ich glaube, das ist auf Spreebeck, wenn man das ein bisschen länger verfolgt, ist das relativ klar, dass ich da immer so zwischen SPD und Grünen hin und her schwanke. SPD ist seit der Großen Koalition völlig außer Diskussion, finde ich. Das habe ich denen neulich gesagt. Da stand die an der Ecke und wieder stand hier der, wie heißt denn der Kreuzberger? Fällt mir jetzt nicht ein, furchtbar. Egal. Die standen da rum und haben, ja, wir haben hier Informationsbilder gesagt, lasst mich in Ruhe. Ihr seht erstmal zu, dass ihr euch in der Großen Koalition halbwegs behauptet, euch irgendwie alles umwerfe, wofür ihr vorher versucht habt zu stehen.
Vor allem knicken die ein vor so Typen wie Michael Gloß. Ich meine, was macht Michael Gloß eigentlich?
Die knicken ein vor Typen wie mir irgendwie. Dann stehst du da und dann stehen da zwei, das ist viel schlimmer, und dann stehen dann zwei SPD-Leute irgendwie und ja, da haben sie natürlich in gewisser Hinsicht recht und wir finden das auch nicht gut, aber wir können da nichts ändern, wenn sich nicht Leute engagieren. Ihr sagt, ey... Jungs, so nicht.
Na, sie haben aber
nicht sich in die Große Koalition...
Sie wollen damit sagen, in der SPD engagiert sich niemand oder na, was
da
das?
Vor allen Dingen, ich kann da nicht in der Großen Koalition sitzen und sagen, ja, aber wir brauchen Unterstützung, um da rauszukommen oder um da stark zu sein oder so. Ich sag, nix ist Unterstützung. Dann seid ihr halt wieder raus, mir egal.
Na, bundesweit engagiert sich niemand. Also die haben ja überhaupt keine Mitglieder. Also das Problem ist ja, dass die Parteien die Bevölkerung überhaupt nicht repräsentieren, sondern nur sich selbst. Also es ist ja, unter 4% der Bundesbürger sind Mitglieder in Parteien. Und das heißt...
Dann sind die Plakate dann vielleicht doch eigentlich richtig und schon dann vielleicht ehrlich.
Ja, genau. Wählt mich. Ja. Wählt genau. Mich. Für euch bin ich sowieso nicht da. Ja.
Ach, keine Ahnung. Ich finde das trotzdem, ich finde das tatsächlich wieder mal frustrierend. Wahlempfehlungen würde ich nie abgeben, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich werde die Grünen wählen, einfach weil sie in bestimmten Dingen einfach doch am meisten meine Position vertreten.
Ja, weil sie vor allem Nischen ausfüllen, die ansonsten einfach komplett zugeschüttet würden und außer Acht gelassen werden. Ein paar wichtige Aspekte dabei, würde ich auch denken.
Naja, die Reformen in der letzten Koalition haben sie alle mitgetragen und schön durchgewunken, um auf ihren Pöstchen sitzen zu bleiben, ja, habe ich zumindest das Gefühl. Und das, finde ich, eigentlich macht die Grünen unwählbar.
Natürlich.
Obwohl das natürlich jetzt auch
abgesehen
auf Bundesebene
abgesehen davon, dass sie sowieso die ganze Zeit irgendwie die Klappe halten in letzter
ja,
Zeit.
Ja, eben. So, einfach auch nur Heuchler, wie alle anderen auch.
Okay, die dann auch nicht.
Ach, weiß ich nicht. Ich finde, das sind immer so Verallgemeinerungen. Und kannst du ja nicht als Heuchler bezeichnen. Also ich finde auch, dass sie nicht laut genug sind als Opposition. Absolut. Aber...
Na, als Opposition sowieso nicht. Also ich meine, das, was wir da als Opposition haben, die können schreien so laut sie wollen, sie werden nicht gehört werden.
Nee, eben, aber dann kann ich dann nicht gleichzeitig
meckern, was die Grünen in den letzten beiden Legislaturperioden gemacht haben, nämlich die Schnauze gehalten zu allem. Agenda 2010, Harzreform, diesen ganzen Schnickschnack. Ich meine, dann gibt's irgendwie Einzelne wie Ströbele hier bei uns aus Kreuzberg, der mal nochmal das Maul aufreißt, aber im Sinne der Fraktionsdisziplin wird dann einfach mal durchgewunken, was die Regierung, die dann eben SPD dominiert ist, will. Und dabei haben die Grünen den Hebel gehabt, sie hätten einfach nur sagen müssen, okay, dann koaliert mit irgendjemand anderem, mit uns könnt ihr den Mist nicht machen. Haben sie aber nicht.
Ja. Ich finde, das ist wieder sehr vereinfacht. Es ist etwas komplizierter. Ich meine, du musst ja auch, wenn du bestimmte Ziele erreichen willst, musst du natürlich in gewissen Punkten ganz bestimmt Kompromisse eingehen und so. Aber da wären wir jetzt zum Beispiel bei dem Thema, dass bei der Harzreform ja auch nicht alles nur Scheiße ist. Da bin ich aber, irgendwie habe ich immer den Eindruck, bin ich der Einzige, der das so sieht.
Es ist nicht alles Scheiße, aber es dockt an die Rezepte, die seit 30 oder 40 Jahren nicht funktionieren. An die Arbeitsmarktpolitik, die seit 30 oder 40 Jahren mehr Arbeitslose produziert, anstatt irgendwie mal irgendetwas Neues auszuprobieren. Die tun, also gerade solche kleinen Parteien wie FDP oder Grüne, tun wahnsinnig progressiv. Und in Wirklichkeit haben sie dieselben Antworten wie alle anderen auch. Und sie haben, sie saßen auf Bundesebene in der Regierung und sie hatten einen Hebel in der Hand, wirklich mal progressiv zu sein. Und alles, was sie an Progression hingekriegt haben, ist ein Atomausstieg, der, wenn wir Pech haben, demnächst wieder kassiert wird.
Aber Moment mal, wie kannst du denn sowas Historisches wie den Atomausstieg irgendwie als mal eben und das Einzige, was sie geschafft haben? Ich meine, das Problem ist doch, dass du ja auch noch eine Bevölkerung hast. Glaubst du denn, dass ich meine, eine Bevölkerung, die bei jeder Veränderung irgendwie sofort aufschreit und Hilfe, glaubst du denn, dass du in irgendeiner Form eine progressivere Arbeitsmarktpolitik hier durchkriegen würdest?
Ja.
Die ja auch über Jahre...
ja, glaube ich.
Nein, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland immer noch der Meinung ist, ich brauche hier einen Job und den hätte ich gerne auf Lebenszeit. Wenn du den Leuten sagst, sowas gibt es einfach nicht mehr, sondern das Ziel muss sein, weniger zu arbeiten, vielleicht auch irgendwie Wege zu finden, wie man mit weniger Geld auskommt oder keine Ahnung, das geht natürlich nicht von heute auf morgen und den festen Job für immer, den kannst du dir auch abschminken, dann wirst du hier Tumulte haben, wenn du den Leuten das ins Gesicht sagst, bin ich ganz sicher und ich bin der festen Überzeugung, dass es das nicht mehr gibt. Es gibt sie natürlich noch, aber im Laufe der Jahre immer weniger. Diese Festanstellung für 50 Jahre und bis zur Rente, irgendwie, das kannst du knicken.
Es wäre aber zum Beispiel eine Chance gewesen,
den Leuten das zu sagen und dann hättest du das Thema was bewirken für die nächsten 100 Jahre dir abschminken können als Partei.
Nein, aber es wäre zum Beispiel eine Chance gewesen, den Leuten mal klarzumachen, einfach von diesem Unfug wegzukommen, dass du nur dann eine Leistung von der Gesellschaft erhältst, wenn du der Gesellschaft versprichst, nicht arbeiten zu gehen. Zum Beispiel das wäre eine Möglichkeit gewesen. Wenn ich mir angucke, was die Grünen diskutieren, dann diskutieren die solche Dinge wie Grundeinkommen, wie negative Einkommensteuer und wo sind diese Sachen?
Ja, aber wenn sie dann, nimm doch genau das Grundeinkommen, da ist doch der Aufschrei riesengroß, das würde alles nicht gehen. So, wie willst du das denn durchkriegen? Du kannst ja auch nicht, die Grünen waren in der Regierung, ja, aber sie sind doch trotzdem die kleinere Fraktion gewesen und wie sollen sie das denn durchkriegen? Wenn du sagst, das hätten sie da irgendwie, da hatten sie den Hebel in der Hand, aber doch nicht, um das einfach zu mal eben zu machen.
Aber zumindest mal breit gesellschaftlich zu diskutieren und das nicht und die Diskussion darüber nicht in den Händen einiger konservativer Idioten zu lassen, die sofort rumschreien, ja, wenn den Leuten bedingungsloses Grundeinkommen zahlt, geht ja keiner mehr arbeiten. Obwohl das einzige Experiment, das in dem Bereich mal gemacht wurde, das genaue Gegenteil bewiesen hat.
Ja, aber entschuldige, also, wieso weißt du das denn alles, weil die Diskussion doch angeregt wurde und doch nicht von der CDU oder von der SPD oder von der FDP, sondern unter anderem von den Grünen.
Ja, aber es reicht mir nicht.
Aber Moment mal, du hast diese Diskussion endlich und das reicht dir noch nicht. Das ist doch gut, aber du kannst doch da nicht eine der Parteien, die sich überhaupt um diese Diskussion kümmern, dafür anschwärzen. Das finde ich echt immer total bescheuert.
Aber sie haben doch genau gegenteilig gehandelt. Ich meine, sie haben nicht an der Stelle, wo es darum ging, zu sagen, Entschuldigung, aber was Peter Hartz da irgendwie sich ausgedacht hat, ist Mumpitz und wird Mumpitz bleiben. Nein, an der Stelle hätten sie hätten einfach gesagt, machen wir nicht mit. Machen wir nicht mit, diskutiert neu. Sonst könnt ihr eure Koalition vergessen. Dann könnt ihr gucken, mit wem ihr regiert. So, und letztendlich hatten wir dann tatsächlich auch noch Neuwahlen.
Dann okay, dann lass doch die Grünen auf dem Spiel. So, was willst du?
Punkt für dich.
Ja, das ist einfach, also ich bin auch kein Freund der Akzeptanz der kleineren Übel, aber das sind die einzigen, die meine Standpunkte wenigstens teilweise vertreten. Das heißt nicht, dass ich sie nicht kritisiere, aber ich habe das zum Beispiel in Sachen Bildungspolitik und so, da haben wir uns das ein paar Mal alles vor Ort angeguckt und ich habe Debatten verfolgt. Im Rathaus und so. Und sie sind die Einzigen, die meinen Standpunkt da vertreten. Und das tun sie in diesen Debatten, und zwar vehement. Dass sie damit nicht durchkommen, ist eine andere Frage. Und das Problem haben die natürlich selber auch.
Woher kommt das eigentlich? Haben die Konservativen keine Kinder?
Nee, die haben mehr Geld. Wenn du mehr Geld hast, interessieren dich bestimmte Probleme nicht mehr so.
Ja.
Das ist einfach so. Also
ich sag da gerade, vielleicht sollte ich mich dann tatsächlich nochmal engagieren, genauso wie ich das mit der Gewerkschaft gemacht habe. Ich gesagt habe, ich trete da ein, weil ich mit einem Teil der Sachen, die fordern, einverstanden bin. Und sobald der Mindestlohn durchgesetzt ist, werde ich dafür sorgen, dass diese Funktionäre, die geschliffen werden oder geschleift, sagt man, glaube ich. Vielleicht sollte man in die Grünen eintreten, wenn einem Joschka Fischer nicht passt, um da mitzumachen.
Ja, da glaube ich, das entspricht deiner Persönlichkeit eben gerade nicht, weil ich glaube, als Politiker muss man sehr ein dickes Fell haben, viel Geduld mitbringen und man muss sich vielleicht den Blick heben, um ein ferngestecktes Ziel auf dem Weg, bis man es erreicht hat, muss man, glaube ich, so viele Kompromisse eingehen und sie muss sich so langsam herantasten, dass auch ich dazu absolut unfähig wäre.
Gut, nix für dich, nix für mich, nix für 96% der Bevölkerung. Das heißt, die Parteien repräsentieren die Bevölkerung nicht mehr, weil jeder, der da mitmacht, auf eine Art und Weise disponiert sein muss, die, wie nennt man das denn? Was sind das für Menschen, die in eine politische Partei eintreten, um da mitzuarbeiten?
Positiv oder negativ ausgedrückt? Also,
wenn ich Michael Gloß sehe, bitte negativ ausgedrückt. Obwohl, das macht er schon selbst.
Ich kenne ja ein paar Leute, die das ein paar Jahre gemacht haben. Und? Die bestätigen eigentlich die Vermutung, dass das so langsame Mühlen sind. Und ich meine, ich habe ja nicht mal ein Studium durchgehalten, wo irgendwie nach 3 Tagen Diskussion, wie man die Tische aufstellt, das war mir schon zu viel und insofern würde ich wahrscheinlich durchdrehen.
Aber was
Weil du hast ja, Leute? Du hast ja die Debatten auf der kleinsten Ebene. Ja, es ist, glaube ich, eine Mischung aus Eitelkeit, Geltungsbedürfnis, Idealismus, vielleicht auch eine gewisse Spießigkeit.
Spießigkeit wäre ja ganz viel am Platz, wenn du mich fragst.
Nee.
Ich fände das alles nicht so richtig schlimm, wenn man mich hier und da mal in den Masterplan einweihen würde. Ich glaube, das wäre ganz hilfreich. Also ich kann auch akzeptieren, dass es Zwischenlösungen geben muss und Übergangsphasen. Aber ich wüsste gerne, gibt es eigentlich, habt ihr einen Plan?
Mhm.
Gibt es tatsächlich ein Ziel oder gibt es irgendein Konstrukt, dem ihr euch nähern möchtet? Und ist es einfach zu kompliziert, den Weg dorthin zu beschreiben, als dass es Otto Normalverbraucher verstehen? Was für ein bescheuerter Begriff, das soll ich überhaupt nicht mehr sagen. Aber kann ich das nicht verstehen oder könnt ihr es vielleicht einfach mal kurz erklären? Weil dann bin ich vielleicht auch ein bisschen geduldiger auf dem Weg dorthin, wenn ich wüsste,
es gibt
sowas.
Ich glaube, das können sie selbst nicht. Ich glaube, das können sie selbst nicht. Das merkst du in solchen Momenten, oder zumindest ich merke das oder glaube das in solchen Momenten zu merken, wenn in irgendwelchen Talkshows oder in irgendwelchen Interviews sich Spitzenpolitiker hinstellen und so tun, als wären die wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen wir leben, also die Form der Marktwirtschaft, der sogenannten globalisierten Welt, die wir haben, als wäre das Gott gegeben. Hm. In dem Moment ist mir klar, dass die überhaupt nicht begreifen, was da los ist. Das ist nämlich nicht Gott gegeben, sondern Menschen gemacht, also können wir es steuern. Und also du hast ja immer die Wahl, entweder sind sie blöd oder sie lügen, eins von beiden. Und ich habe häufig das Gefühl, als wären sie einfach blöd, als würden sie das überhaupt nicht
nachvollziehen. Ja, das mit dem Masterplan ist eine ganz spannende Herangehensweise, weil wenn man sich mal überlegt, dass wir auf der einen Seite in einer freien Marktwirtschaft leben, auf der anderen Seite in einer Demokratie und die einzigen kleinen Zellen, wenn man jetzt mal Parteien als Zelle bezeichnet und Unternehmen und so weiter und so fort, die einzigen kleinen Zellen davon, die überhaupt nicht demokratisch funktionieren, sind ja Unternehmen. In der Wirtschaft funktioniert aber ganz viel, weil es gibt dann nämlich genau diesen Masterplan im besten Fall. Das heißt, du hast eine Unternehmensleitung, die irgendwie Ziele hat, sei es Umsatzsteigerung von so und so viel Prozent und bla bla bla. Das heißt, es gibt im besten Fall einen Masterplan, in Anführungsstrichen, der muss natürlich auch korrigiert werden dauernd, aber es gibt diesen Plan und alle anderen haben für diesen Masterplan zu arbeiten, innerhalb dieser Kleinzelle, innerhalb dieser Community, die sich Unternehmen nennt. Eine Partei müsste eigentlich wahrscheinlich genauso funktionieren, dass man sagt, es gibt hier, wir entwickeln von mir aus gemeinsam in mühevoller Arbeit einen Masterplan und an den haben sich dann aber alle zu halten. Und auch wenn Erna Krause jetzt bei den Grünen oder bei der SPD sich engagiert, werden wir da nur eine Kurskorrektur vornehmen, wenn offensichtlich eine große Menge der Meinung ist, dass die nötig ist. Aber ansonsten habt ihr ja alle dem Masterplan zu folgen. Und das ist natürlich dann wieder auch ein Vorwurf, dass man sagt, dieser Fraktionszwang nervt. Und da geht es ja dann auch los, dass du dann plötzlich hast, 80% der SPD-Mitglieder haben dafür gestimmt, aber 20 haben sich der Stimme enthalten und bla bla. Eigentlich muss so eine Partei wie ein Unternehmen funktionieren. Es muss ganz klar definiert sein, es muss ein ganz klares Image haben, es muss eine ganz klare Zielgruppe haben und die Partei muss ganz klare Ziele haben und dann kann sie vielleicht auch funktionieren.
Ja, aber da hast du ein Problem mit unserem Wahlsystem, dass du ja nicht nur von der nicht nur von
politischen
System. Ja, davon, ich meine, in dem Prinzip jetzt. Es ist ja so, du sitzt ja nicht nur im Bundestag, weil deine Partei dich dahin geschickt hat, sondern du sitzt auch im Bundestag, weil dein Wahlkreis dich dahin geschickt hat. Im Wahlkreis kannst du aber, das ist einfach so, es geht auch manchmal anders, es gibt auch Parteilose, aber die Realität ist, dass du im Wahlkreis praktisch nur dann gewählt wirst, wenn du dich einer Partei zuordnest, der du dich vielleicht überhaupt nicht zuordnen wolltest, aber du wolltest gewählt werden. Das heißt, du sitzt im Zweifelsfall für die CDU im Bundestag, bist aber eigentlich überhaupt niemand, der sich der CDU zugehörig fühlt.
Aber dann darf ich auch nicht aber trotzdem in die Partei reingehen. Also dann
ja, aber du willst ja in den Bundestag, du willst ja was bewegen oder Aufmerksamkeit haben oder. Das Problem ist doch, glaube ich, viel eher, also ein Unternehmen hat einen Masterplan, möglicherweise haben einzelne Parteien auch einen Masterplan, nur das Unternehmen hat eben auch ein Korrektiv und das ist der Markt. Ja, weil wenn der Masterplan des Unternehmens Mumpitz ist, dann wird sich das Produkt am Markt nicht etablieren, dann muss das Unternehmen umdenken.
Das hat die Partei aber auch, da gibt es ja auch ein Korrektiv, das sind die Wähler und das ist die politische Lage.
Eben nicht.
Natürlich.
Das bestreite ich. Es sind nicht die Wähler, weil die Wähler gar nicht über hinreichend politische Bildung verfügen, mündige Marktteilnehmer in dem Moment zu sein.
Entschuldige, damit musst du leben. Der Konsument ist ja auch nicht mündig. Also, wenn er so.
Was sind das für komische Vogelgeräusche? Entschuldigung. Das sind
lauter Papageien. wenn du dem Wähler, allen außer dir natürlich, die Kompetenz absprichst, dann musst du auch den Konsumenten die Kompetenz absprechen, weil der Konsument kauft ja auch die Turnschuhe, die er cooler findet und nicht die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Also insofern, das ist immer, dass alle anderen Leute außer mir doof sind, irgendwie das akzeptieren.
Ich sag nicht außer mir, aber
außer uns.
Eben.
Das denkt aber jeder Frühstückstisch, der hier irgendwo in Deutschland jetzt gerade sitzt und podcastet und sind alle der gleichen Meinung und doch sind wir auf komplett unterschiedlichen Standpunkten wahrscheinlich. Insofern, das haut mich hin. Ich finde, natürlich gibt es ein Korrektiv, auch für die Partei als von mir aus wirtschaftliche oder gesellschaftliche Einheit. Nee, aber das gesamte politische System ist natürlich, da gibt es ja auch ein paar Leute, die das verändern wollen, aber es ist doch Horror irgendwie die Menge an Debatten um mögliche Änderungen, da sie ja auch meistens weitreichend sind und dann nicht sofort wieder geändert werden können und so, die Menge an Debatten, die da stattfindet, bedeutet einfach schon allein vom System her, dass es Jahre dauert, bis du Veränderungen im Kleinsten schaffst. Und ich glaube, ich habe neulich eine Zahl gelesen, die ich natürlich wieder mal nicht parat habe, aber die Menge an Gesetzentwurfvorlagen, Gesetzesänderungsvorlagen, die es gibt, die debattiert werden müssen in den nächsten Jahren, beschäftigt allein die jetzt vorhandenen Vorlagen, beschäftigen die für die nächsten 5 Jahre.
Wie verringert man die Menge an Debatten?
Indem man in bestimmten Bereichen diese ganze Demokratie-Scheiße weglässt.
Also im platonschen Sinne die dummen Schweigen.
Nein.
War das Platon?
Ich glaube ja, ne? Keine Ahnung. Gab es einen Asterix nicht, weiß ich nicht.
das klingt natürlich immer brutal. Ich bin natürlich großer Freund der Demokratie, das versteht sich von selber irgendwie sonst. Aber bestimmte Dinge funktionieren nur, wenn muss es eine Instanz geben, die dann Entscheidungen treffen darf, auch wenn sie die natürlich immer auf der Grundlage möglichst einer Mehrheit basieren sollten, aber es muss irgendwann jemand sagen, so, jetzt ist gut, wir haben es jetzt alles tausendmal gesagt, Feierabend, und wir machen es jetzt so.
Zumal es diese Instanz ja gibt, weil es wird ja immer einer, nach oben hin wird ja immer ein bisschen was delegiert, es wird ja immer jemand legitimiert, also es gibt ja überall noch einen Vorsitzenden des Vorsitzenden, und irgendwo, ja, und der traut sich dann aber an irgendeinem Punkt nicht, das sogenannte Machtwort zu sprechen, oder?
Nee, ich fürchte, du hast einfach die Mittel und Wege, die du hast, um weiter zu debattieren, sind einfach groß. Also es ist so, weil lass es uns doch immer auf die kleinen Bereiche runterdeklinieren, die wir selber kennen. Also nimm noch Spreeblick. Es gibt Artikel, da hat sich die Diskussion irgendwann echt im Kreis gedreht. Und dann kann ich halt sagen, so Feierabend, Zuschluss, ist alles gesagt. Mhm. Nächstes Thema.
Genau, aber diese Personen oder diese Institutionen, die gibt es halt nicht. Und ansonsten ist doch, also ich finde, die Debatten kranken ja wahrscheinlich eher an der Fraktionszugehörigkeit, dass ich ein Argument der Opposition per se nicht abnicken kann, selbst wenn es mir persönlich plötzlich total einleuchtend erscheint. Ich denke, ein guter Punkt, irgendwie hatte ich nicht bedacht, ist irgendwie richtig. Kann ich aber trotzdem als oppositionelle Partei, kann ich dem dann nicht zustimmen, weil ich zunächst meiner Parteizugehörigkeit verpflichtet bin. So kommt es mir vor, und das finde ich wirklich sehr, sehr albern. Das ist
ja, das stimmt.
Dann so ein bisschen so ein Bandenkrieg, der...
Ja, funktioniert aber schon. Also wenn man im Brandenburger Landtag guckt, da wird munter und locker flockig mit der DVU, den Rechtsradikalen, regiert und gemacht und getan, weil die Vorschläge ja eben ganz gut sind. Also es funktioniert, ja, ja, natürlich. Die DVU ist völlig akzeptiert im Brandenburger Landtag. Das finden die gut, dass da die Rechten sitzen.
Wer findet das? Wer
gut? Die anderen Parteien. Die haben da offensichtlich ganz wenig Probleme damit. Also die sagen eben nicht, okay, ihr seid Rechtsradikale, von daher reden wir gar nicht erst mit euch. Sondern die sagen eben auch, ja, wenn da ein guter Vorschlag kommt.
Das war doch ursprünglich, oder?
Nee, das ist Sachsen. Aha. Aber wenn da ein guter Vorschlag kommt, dann wird der auch von der DVU akzeptiert. Das heißt, es funktioniert schon. Dummerweise genau da, wo man es eigentlich nicht möchte, nämlich bei den Faschos.
Ja gut, dann muss man leider sagen, dann entscheidet auch da leider der Wähler. Und wenn da die DVU, wenn sie zugelassen ist und wenn sie da gewählt wird, dann ist das halt eine Suppe, die wir auslöffeln müssen.
Ja,
das ist eine Realität, der man ins Auge gucken muss. Und wenn die anderen Parteien dann sagen, oh, das ist ja eine hübsche Idee, dann muss man auch das leider akzeptieren und dann mit seiner Stimme halt entsprechend kommentieren. Oder mit Aktionen. Es muss ja auch nicht immer nur über die Wahl laufen. Also es gibt ja auch noch sowas wie zivilen Ungehorsam. Es gibt Demos, glaube ich ja leider überhaupt nicht mehr. Aber es gibt ja Mittel und Wege, und das kann natürlich auch noch zunehmen.
Der zivile Ungehorsam ist in Deutschland extrem schwach ausgeprägt.
Das finde ich echt zum Schicksal.
Ja, das finde ich auch sehr ärgerlich.
Generalstreik mal wie in Frankreich, wo wirklich ein ganzes Land lahmgelegt, das wäre mal was.
Man könnte schon vieles unterwandern.
Ja, das meine ich auch. Also ich glaube, dass mit so ein bisschen, Lust darauf, Dinge auch als Teil der Bevölkerung vielleicht in die Hand zu nehmen, kann man über zivilen Ungehorsam, über bestimmte Aktionen, die natürlich auch gesteuert sein müssen und die gar nichts mit Gewalt und so zu tun haben müssen, damit Zerstörung, sondern die auch ganz witzig gemacht sein können, kann man, glaube ich, eine Menge erreichen. Und ja, in diesem Sinne denken wir uns mal ein paar schöne zivile Ungehorsam.
Kiten. Ich frage Toni mal.
Kiten. Genau. Kiten.
Was Kiten?
Ungehorsamkeiten.
Halten? Hab ich Halten gesagt?
Nee, du hast gar nichts Kiten. Ungehorsam. Das, und ich dachte, mach mal Kiten.
Das war ein bisschen aufgefallen wieder.
Ungehorsi.
Zivi. Wir brauchen eine coole Abkürzung. Damit
ja, Zivi, Ungehorsi.
Haben wir damals die Parteiendiskussion geführt?
Kann sein, das machen wir ständig.
Wie unsere Partei heißen würde?
Nee, die haben wir nicht geführt.
Nee, die heißt Pop.
Pop?
Ja.
Sag.
Pop. Der war ja nicht.
Wir waren noch nicht so richtig.
Progressiv, offensive.
Party of People.
Ja. Oh.
Party of People, Pop. Und Pop. Leider ist das natürlich ein englischer Begriff, und das ist doof. Das fängt man schon mal ganz uncool an.
Das ist ein englischer Begriff. Achso, Party of People ist okay. Ich dachte Pop. Genau, Partei ohne
Programm.
Ja, genau. Unser Programm ist kein... Ach nee, gibt's schon, das APPD.
Wir haben natürlich ein Programm. Das ist auch keine Spaßpartei, sondern da kommt Butter bei die Fische. da wird Tacheles geredet, da
werden Ross und Reiter genannt.
Genau. Da lassen
werden
wir
mal die Hosen runtergelassen.
Da lassen wir fünfmal gerade sein.
Und da lassen wir es krachen. Nee, da das ist ja keine Spaßpartei.
Nee, da aber krachen lassen wir es trotzdem. Okay.
Und es werden nur sehr, sehr wenig Blätter vor den Mund genommen.
Genau. Und wir werden da mal alle Tatsachen auf den Tisch packen.
Ja, und Machtwort sprechen.
Fakt reden.
Ja. Und so.
Ja, gut.
Ich glaube auch.
Holgi, was willst du?
Pop. Pop.
Party of People.
Ich wähle Pop. Und was wählst du?
Ihre Stimme jetzt unter 030
86 87 042 09. Musikrätsel lassen wir heute weg. Ich habe ja überlegt, ob man nicht Musik komplett boykottieren sollte, bis sich bei GEMA und GVL irgendwie was tut. Und zwar komplett, also richtig aus wir schreiben nicht mehr über Platten, wir erwähnen keine Bands mehr.
Auch nicht die Sachen, die sich explizit aus der GEMA rausnehmen.
Nee, gar nichts. Nee, gar nichts.
CC, gar nichts.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Musik taucht nicht mehr auf, Filme auch nicht, weil da auch Musik drin vorkommt.
Und wenn wir abends Unterhaltung haben wollen, singen wir uns gegenseitig Lieder. Aber ja, nur aus der Mundorgel.
Das kann doch jeder, weil geistiges Eigentum gibt's ja nicht. Sing noch mal schnell was. Denk dir noch mal schnell einen Text aus.
Siehst du, geht nicht. Geburtstag, viel Glück, zum Geburtstag, viel Glück.
Oh,
zum Geburtstag,
das lieber nee, Johnny. Nur 50% des Songs.
Ja, und außerdem hast du aufs Intro gelabert. Von daher ist nicht so schlimm. Das ist jetzt ja, GEMA-kompatibel.
Für uns gilt das ja sowieso nicht, weil wir mehr als 300 Euro verdienen.
Ja, dann zahlst du aber das Frühstück.
Natürlich.
Ja, dann zahlst du aber den Kaffee auch.
Für 300 Euro, wie oft soll ich denn da einen Kaffee bezahlen?
Ja, das... Ich
das verdienen doch die 300 Euro mit dem Podcast oder ist hier irgendeine Information an mir vorbeigeschlittert?
Nein, nicht mit dem Podcast.
Nee, Tanja, alles in Ordnung.
Nein, es geht darum, dass du unter der Adresse, wo du den Podcast machst, da darf kein unternehmerischer Gedanke hinterstecken bei diesem Podcast-Tarif von der GEMA.
Und dann benennen wir den Podcast um.
Nee, wir veröffentlichen den Podcast einfach auf Spreeblug.
Spreeblug. Spreeblub. Oder Spreebleck. Der Podcast braucht sowieso einen Namen. Molinari Tapes war einfach eigentlich gut.
War eigentlich gut, dummerweise sitzen wir da nicht mehr.
Ist ja egal, sieht ja keiner.
Ja, stimmt.
Sitzen wir da ja meistens. Heute sitzen wir da nicht, aber sonst sitzen wir ja da. Ja.
Könnte uns da nicht mal jemand ein schönes Jingle produzieren? So, die Molinari Tapes. Zum Atmen am Ende.
Das war so ein Trick, wenn man die Privatradio-Leute, das ist immer das Erste, was die gelernt haben, so als ich von meiner früheren Tätigkeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Waren die Moderatoren dann immer ganz überrascht. Da sind dann ein paar zu Privatradios gegangen, als es so losging. Und die haben gesagt, dass man denen dabei bringt, nach möglichst vielen Worten laut auszuatmen. Ja. Und daher kommt diese Tonalität in Privatradios. Also wenn wir jetzt ein Privatpodcast wären und nicht ein öffentlich-rechtlicher.
Ja, würde das mit den Fragen so passieren?
Dann würde man öfter mal schwer ausatmen.
Ruft jetzt an.
Genau. Rufen Sie jetzt an unter der Nummer 086 87 042 09.
Ist das eklig.
Total eklig. Es ist sowieso, diese ganze Anbieterei-Scheiße ist eklig.
Ja, aber es ist ganz gut bezahlt.
Das ist mir scheißegal.
Na gut.
Wir hören uns am Montag wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Hier war der Spreeblick-Podcast mit
Holgi
und Tanja
und mit Johnny. Tschüss.
I live by the river.